ich habe vielleicht als Kritiker einen gewissen Einfluss und ein Standing, dass man vielleicht sagt, okay, das, was der sagt, ist schlüssig, dem glaube ich das. Dem glaube ich das vielleicht mehr. Und ich kann ja nur irgendwie diese Position nur halten, wenn ich irgendwie, wenn ich dieses Vertrauen bestätige und dann mit meinen Urteilen nicht erratisch bin und sagt, okay, der ist scharf, aber es ist argumentiert, ja.
Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Wie gefährlich lebt es sich eigentlich als Kritiker? Wie lang kann eine Kränkung nachwirken? Und was ist brutaler, die Politik oder der Literaturbetrieb? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Klaus Nüchtern, langjähriger Literaturkritiker der Wiener Stadtzeitung Falter. Doch zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung von Audible. Früher war der Tod ein Sensenmann, heute ist er eher der Manager-Typ im Anzug. Zumindest bei Audible. In dem Hörbuch Der Übergangsmanager geht es um einen Mann mit dem komplizierten Namen D10B4233, der seit fast 100 Jahren für die Jenseitsagentur Verstorbene mit Standardfloskeln ins Jenseits begleitet. Er tut das mechanisch und ohne Empathie, wie der Manager eines Hedgefonds, der gerade Leute hinauswirft. Bis er die junge Erzieherin Feline trifft, die sich aus Liebeskummer die Pulsadern aufgeschnitten hat. Die Geschichte dieses Treffens, das alles verändert, kann man bei Audible hören. Der Übergangsmanager, besser stirbt man nicht, ist ein Audible-Original. Die 10 Folgen, jeweils eine Stunde lang, kann man sich jetzt anhören. Aber nun zurück ins Leben, zu Ganz offen gesagt und zu meinem Gast Klaus Nüchtern. Lieber Herr Nüchtern, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Bitte, gerne.
Wir haben am Anfang unserer Sendung immer eine Transparenzpassage, wo wir nachfragen, ob unser Gast für eine politische Partei tätig ist, beratend oder sonst wie. Ist das bei Ihnen der Fall?
Nein, das ist nicht der Fall und wird auch nie der Fall sein.
Haben Sie es vor?
Nein, definitiv nicht.
Okay, ist auch eben nie passiert. Und das Zweite, wir erklären auch immer, woher wir uns kennen. Das ist bei uns ganz einfach, wir kennen uns gar nicht. Wir haben uns heute eigentlich auch nicht zum ersten Mal getroffen, wir hatten schon einen Versuch, der ist gescheitert an technischen Problemen. Und das ist unser zweiter Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. Hoffentlich klappt das jetzt ganz gut.
Es muss klappen. Es wird klappen. Ich bin ja ganz zuversichtlich.
Wir sind auch draußen, Corona-Maßnahmen einhaltend, weil einer von uns sich sehr sorgt um diese Dinge, und das sind nicht Sie, sondern ich. Also wir sitzen in einem Gastgarten, das muss man vielleicht akustisch ein bisschen verzeihen im Laufe der Folge. Hoffentlich ist alles verständlich. Und vielleicht kann man auch gleich offenlegen, wann wir das aufnehmen. Es ist gerade erst die Preisträgerin des Nobelpreis für Literatur bekannt gemacht worden. Und nachdem Sie ja Literaturkritiker sind, ja nicht dann gleich zum Anfang die Frage, sind Sie einverstanden, zufrieden?
Ich bin jetzt aus rein pragmatischen Gründen zufrieden, weil die Frau bei uns so gut wie unbekannt ist. Jetzt kann man sie irgendwie jetzt nicht wahnsinnig vertun. Also es wird auch nicht erwartet, dass man da jetzt irgendwie das Gesamtwerk, ich habe das jetzt wirklich nur noch gerade zur Kenntnis genommen, nicht so wahnsinnig groß ist. Ich glaube, es liegen auch derzeit keinerlei deutsche Übersetzungen vor. Ich habe nur gehört von einem kompetenten Kollegen, dass Ulrike Dresner die übersetzt hat, oder ich weiß nicht, ob das wann und ob das veröffentlicht wurde. Und ich kann da jetzt irgendwie nichts dazu sagen. Es ist halt irgendwie, es ist halt die Frage, ob sozusagen solche Figuren wirklich, die halt for the happy few sind, ob das jetzt irgendwie der Auftrag des Nobelpreises ist oder ob das denen auch gerade hilft. Ich meine, die Frau ist, glaube ich, Jahrgang 1943. wenn ich es recht in Erinnerung habe, ich halte das für eine vollkommene Unart, denen den quasi, also wenn man jetzt respektlos würde, würde man sagen, kurz vorm Abtreten irgendwie noch den Nobelpreis.
Ist wirklich respektlos.
Nobelpreis. Nein, aber also ich meine.
Ja, aber was wäre Ihr Vorschlag? Was ist denn sozusagen, also ist ja ein interessanter Ansatz, und man sagt nicht ab einem gewissen Alter, wo die Meriten, sondern was, wen hätten Sie denn, hätten Sie jemanden lieber gehabt?
Nein, darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Ich finde es nur prinzipiell, also sozusagen, ich finde, man müsste da auch mehr Mut haben, Leute auszuzeichnen, wenn die sozusagen gerade auch angesagt sind und nicht zuwarten, bis das gut abgehangen ist.
Ah, das heißt...
Also zum Beispiel Doris Lessing war einfach Jahrzehnte zu spät, Harold Pinter war Jahrzehnte zu spät, Dario Fo, wenn man dem den Preis umhängen will, war Jahrzehnte zu spät. Ich finde sozusagen, so jemand wie was auch immer man jetzt ästhetisch davon hält, aber Elfriede Jelinek oder Orhan Pamuk oder auch Kuzi waren gute Entscheidungen. Das hat jeder verstanden. Die waren auch eher in einem Alter, wo sie wirklich mit dem noch was anfangen konnten. Es ist überhaupt nicht respektlos. Ich kann mich erinnern, ich habe den H.C. Artmann anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises interviewt seinerzeit. Da war er, glaube ich, schon also weit in seinen 70ern oder so, und er hat gemeint, den hätten sie mal geben sollen, wie ich noch reisen konnte. Nicht? Also,
ja, das ist ein...
Auch Alice Munro, das ist ja nicht so, dass man die jetzt ein blühendes Spätwerk gehabt hätte und man sie erst jenseits der 80 entdecken hätte können.
Aber hat das auch was, was Sie das vorher gesagt haben, mit einer gewissen Mutlosigkeit zu tun oder ist einer gewissen Feigheit sogar?
Ja, ich meine, ich weiß schon, dass dieses Prozedere ziemlich lang dauert. Man muss sozusagen da aber schon ein paar Jahre in der Pipeline kreisen, ja, damit man dann genommen wird. Also man kann es schon so sehen. Also ich weiß nicht, warum man jetzt so jemanden wie Michel Houellebecq zum Beispiel. Ja.
Wem würden Sie es geben?
Ich hätte nichts dagegen.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Ich finde das einen relevanten zeitgenössischen Schriftsteller.
Ja, gut, das sind die Kriterien.
Also der ist natürlich jetzt nicht, oder was weiß ich, nur um jetzt dabei ein paar Namen reinzuwerfen, Ian McEwan.
Ja, da wäre ich auch
jetzt
dafür.
Zum Beispiel auch ein populärer Schriftsteller. Da hätte man bei im Fall von Ian McEwan hätte ich gesagt, jetzt kann man auch noch einmal zuwarten, weil die letzten Bücher fand ich alle ziemlich fürchterlich.
Ach so.
Aber wenn man dem vor 10 Jahren den oder Philip Roth, ist halt, ich meine, der wird jetzt nicht weniger wichtig oder nicht weniger gelesen, weil er nicht bekommen hat.
Aber das ist ja eine Unverständlichkeit seit vielen Jahren. Also das ist ja. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn das eine Mutlosigkeit ist, ist es so ein bisschen ein Ausdruck einer generellen Mutlosigkeit im Literaturbetrieb? Also ich habe mir unlängst was überlegt, ob man überhaupt noch in diese Situation kommt, dass Literatur jetzt den Stellenwert hat, den sie hatte, weiß nicht. Hausnummer 70er Jahre, 80er Jahre, was jetzt aufregend betrifft, Diskurs anstoßen etc.
Nein, ich glaube, das muss man trennen. Ich glaube, dass sozusagen diese schwedische Akademie ist eine ganz eigene Geschichte, hat eine eigene Dynamik. Das kann man jetzt sozusagen generell, also da braucht man sich nur die Liste der Nobelpreisträger ansehen, die bislang irgendwie ausgezeichnet wurden. Also wenn man sich das anschaut von der Jahrhundertwende weg, wird man irgendwie 2/3 oder 3/4 irgendwie nicht kennen. Und die sind quasi auch nicht mehr wirklich im Umlauf. Insofern kann man sagen, das ist eher ein bisschen ein bizarrer Preis. Was die Furchtlosigkeit oder Mutlosigkeit im Literaturbetrieb anlangt, würde ich bis zum gewissen Grad schon recht geben. Also natürlich hat Literatur nicht mehr diese Wichtigkeit oder diese Kraft zu fokussieren, einfach weil da ein Haufen Medien dazugekommen sind. Nicht? Also seit den 70er Jahren.
Ich wollte es heute ansprechen, weil ich manchmal so den Eindruck habe, dass der Literaturbetrieb tatsächlich jetzt verglichen mit anderen Kunstsparten noch so einer der letzten ist, wo so eine gewisse Bastion der bürgerlichen Gatekeeper stattfindet. Aha. Also wenn so, ja, wenn man so hört oder auch selbst Erlebtes vergleicht mit dem, was einem berichtet wird an Erfahrungen, was jetzt Verlage betrifft oder auch eben zum Beispiel hat mir eine Kollegin erzählt, wie Self-Publishing gesehen wird, nämlich dass es nicht auf derselben Stufe ist. Wir werden jetzt jemand sozusagen ein Verlag einen signed, also die, während das bei der Musik zum Beispiel völlig egal ist, das fällt mir nur ein. Also würden Sie, was halten Sie von diesem Befund, dass Literatur, dass der Literaturbetrieb noch so ein bisschen eben nicht erfasst worden ist von diesem, von der Demokratisierungswelle, den jetzt Social Media zum Beispiel mit sich gebracht hat oder so. Also dass das noch relativ eine hermetische Geschichte ist.
Naja, hermetisch ist sie nicht. Es ist halt aufwendiger.
Wie lang sind Sie schon, entschuldigen Sie, jetzt Literaturkritiker
naja, eigentlich? Ich mache das seit Jahrzehnten. Also ich mache das eigentlich seit ich in einen Beruf eingestiegen bin und habe eigentlich sogar während meines Studiums da schon ein bisschen was gemacht, also Kritiken für die Arbeiterzeitung im Feuilleton geschrieben.
Und warum, wie wird man eigentlich Kritiker? Weil das ist eine Frage, die man sich immer stellt, einfach weil man... Wie wird man das? Es gibt ja keine Schule dafür oder so, ne?
Naja, also in meinem Fall ist es so wie bei sehr vielen. Also man studiert halt das Entsprechende. Also man interessiert sich für Literatur, dann hat man vielleicht ein Literaturstudium, ein Germanistikstudium und dann gibt's eine Zeitung, wo das nachgefragt wird. Ich meine, ihr habt da jetzt persönlich wahrscheinlich auch ein bisschen ein Glück gehabt, weil ich habe in meinem Leben, ich war nie arbeitslos und ich habe mich, glaube ich, für 3 Jobs beworben. Und in den Falter bin ich irgendwie so hineingerutscht, weil ich mal bekannt gemacht wurde mit dem Armin Thurnherr. Und ich war Falter-Leser und war sogar Leserbriefschreiber und habe mir eigentlich war sehr, sehr stolz, dass die abgedruckt wurden.
Sie haben Leserbriefe an den Falter geschrieben und später dann selbst dort gearbeitet.
Ja, ich hab eigentlich...
Hatte das eine mit dem anderen zu tun?
Nein, ich hatte allerdings diese narzisstische Projektion, dass ich immer gedacht habe, ich schreibe so dermaßen liebevoll ausgefeilte Leserbriefe und sage so kluge Sachen, dass die müssen mich einfach entdecken und die müssten eigentlich jetzt einmal mich reagieren darauf.
Und haben sie reagiert?
Sie haben nicht direkt reagiert, aber es war in der Tat so, dass das hat mir, also ich, was ich nicht wusste, war, dass die natürlich froh waren über jeden Leserbrief, mit dem sie ihre Spalten füllen konnten.
Wie alt waren Sie da, wie Sie diese Briefe geschrieben?
Ich habe halt ewig studiert, also ich war irgendwie Ende 20 oder halt Mitte, zweite Hälfte in meinen 20s.
Und dann haben Sie sich hingesetzt und haben die geschrieben, handschriftlich?
Nein.
Oder auf der Schreibmaschine?
Das ist eine gute Frage. Ich habe allerdings eine ziemliche Klaue. Ich meine, ich kann mich allerdings bemühen. Also ich nehme an, es war schon irgendwie, also eine E-Mail gab es natürlich noch nicht. Und es gab in der Tat 2 Erlebnisse, die mich dann im Nachhinein irgendwie sehr, wo ich mich sehr bauchgepinselt gefühlt habe. Ich habe einmal einen Leserbrief zu Freda Meissner-Blau geschrieben, weil mit dir irgendwie die hat damals sozusagen die linken Fransen der Grünen abgeschnitten und da gab es eine Auseinandersetzung mit Sonja Puncher-Rickmann und dann hat, wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere, die Meissner-Blau darauf reagiert in einem Interview oder in einem Artikel und eigentlich so ziemlich patzig herablassend gemeint, so wer ist der Herr Nüchtern? Und
auf Ihren Leserbrief?
Ich glaube, es muss ein Leserbrief
sein. Also das heißt, der muss so gewesen sein, dass er ihr sogar aufgefallen ist.
Und dann hat aber seinerseits der Philosoph Rudolf Burger darauf reagiert und seine Gegenstatement damit begonnen, Frau Meissner-Blau kennt Herrn Nüchtern nicht, mich kennt sie schon, so irgendwie war das.
Ist das nicht lustig, es ist so eine Dynamik, die heute unvorstellbar.
Völlig unvorstellbar,
oder?
Nein, das muss man schon sagen, da gab es halt, das waren also die Zeiten, da hatte der Falter sozusagen ein bisschen so ein Monopol auf diese Art von Diskussionen, da gab es den Standard noch nicht, beziehungsweise das war sozusagen mein zweites Glück. Es gab im Falter irgendwie ein Skisma und mit der Gründung des Standards gab es dann einen ziemlichen Braindrain die, also Mischa Jäger ist zum Beispiel zum Standard gegangen. Und das war so eine ganz komische Situation, wie ich dort begonnen habe, weil man konnte wirklich alles machen. Ja. Man ist her, also,
Aber das ist interessant, dass Sie das sagen. Also nämlich auch diese, dass diese Debatte sozusagen stattgefunden hat und dann ins Heft hineingenommen wurde zwischen dem Leserbrief und der Politikerin und dem Philosophen und dem Leserbriefschreiber, also Ihnen, und dass sich dann so eine Dynamik gebildet hat und dass man sich dann vielleicht gedacht hat, den Nüchternen, den können wir vielleicht fragen, ob er öfter was schreibt für uns. Also weil sowas ja wirklich, wenn man das heute Journalismusstudierenden erzählt, unfassbar,
ja,
nein, oder?
Also unverständlich. Also man hat mich nicht nachgefragt, aber der Kontakt kam zustande und es waren jetzt sozusagen, war es ja auch nicht so, dass alle, man, wie gesagt, also ich habe damals über Politik geschrieben, ich habe gesagt, ich würde gern mir diesen Batman, das war der erste Tim Burton Batman-Film, den ich damals schon in London gesehen hatte. Und dann haben wir gesagt, na okay, dann mach halt. Und ich war dort wirklich der absolute Rookie. Man kannte mich von mir nichts und hat mich da quasi, eigentlich nach Redaktionsschluss, war ich in einer Sneak Preview, habe dann irgendwie in der Nacht bis um 5 Uhr in der Früh diese Kritik geschrieben, habe die versucht zu faxen, da war dann aber das Papier aus und bin um 6:30, glaube ich, um 7 beim Falter gestanden und habe das unter der Tür reingeschoben oder geklingelt und da war sogar schon jemand im Büro. Also
Dinge, die wirklich so klingen wie aus einem Märchen für heutige Journalismusstudierende.
Weil es ja, sowas, so als, dass jemand Journalismus studiert hat, das gab es auch nicht. Ich meine, man darf auch nicht vergessen. Also es war lange Zeit irgendwie eigentlich so, dass die Gründer, die Gründungsväter und Mütter des Falter oder halt Amateur haben den ja eigentlich aus einem geradezu antijournalistischen Affekt heraus gegründet. Mhm. Also wir machen eine Zeitung, weil wir Journalismus hassen, so ein bisschen überspitzt.
Okay, aber würden Sie zum Beispiel heute, Sie sind jetzt im Feuilleton, also Sie sind jetzt Kritiker und Autor, aber Sie waren ja lange der Leiter des Feuilleton, würden Sie jemanden, der auffällt, bei Leserbriefen kontaktieren und sagen, na, schreib einmal was, oder würden Sie gar nicht auf die Idee kommen?
Also...
Ehrlich.
Nein, es ist auch bei mir niemand da. Es war, wie gesagt, die waren schon relativ ausführlich, aber das war schon eine. Nein, würde ich nicht auf die Idee kommen. Also, weil ich mir dann wahrscheinlich. Niemand schreibt so ausführliche Leserbriefe oder wo irgendwie was daraus schließen könnte. Also, es war nur so, das war sozusagen mein zweiter Triumph, von dem ich dann erst a posteriori erfuhr. Ich hatte mal einen Leserbrief zu Michael Cimino's Year of the Dragon geschrieben, der damals von Alexander Horvath ziemlich heftig verrissen wurde. Das hat so ein,
der Film.
Der Film ist, das hat ein machistischer Schmarrn ist.
Ist vielleicht auch nicht ganz
so. Und ich hab dagegen argumentiert. Mhm. Und hab gesagt, irgendwie, ja, es ist, also mein Argument war jetzt, wenn ich mich recht erinnere, grob gesagt das. Es ist die Figur machistisch, das wird aber auch deklariert und es ist nicht der Film machistisch. Und ich weiß, dass das anschließend ernst genommen wurde und in der Redaktion
besprochen.
Diskutiert
also Sie waren
wurde.
Offenbar so eine Stimme, die man dann schon kannte und dann gesagt hat, jetzt hat er nüchtern wieder geschrieben, jetzt können, dauert er...
Also sonst nein, ich war ein bisschen bekannt, weil ich... in einem Philosophie-Veranstaltung saß. Das war eine Philosophie-Veranstaltung von Herbert Rachowitz zu den Filmen von John Ford. Mhm. Und damals saß wirklich sozusagen, jetzt kam, also jetzt etwas übertrieben, alles, was heute Rang und Namen hat oder bekannt ist, saß in diesem Philosophie-Seminar unter anderem Christian Zillner, der damals Chef vom Dienst des Falter war.
Und dem sind Sie aufgefallen?
Ich bin Ihnen nicht wirklich aufgefallen, aber ich habe dann sozusagen ich durfte machen. Es saß der Robert Pfaller in dem Seminar, es saß die Isolde Karim in dem Seminar, es saß der Peter Czerkaski in diesem Seminar.
Nicht im Ernst.
Ja, also das war sozusagen diese Generation. war die...
Tarkovsky, ein Superstar des Avantgarde-Films, ja. Was für mich immer so eine Figur ist bis heute, wo ich mir denke, da merkt man immer das Defizit im österreichischen Feuilleton. Ich glaube, 2/3 der Leute haben den Namen noch nie gehört, aber international, wenn sie nach Cannes fahren und Tarkovsky fahren, sagt jeder, ja, aber he's a star. Von welchem Jahr reden wir da, dass man das ein bisschen einordnen kann?
Wir sprechen von Ende der 80er Jahre. Also ich bin... Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig 88 mein Studium dann endlich beschlossen, zu Ende gebracht, beziehungsweise...
Was haben Sie studiert?
Ich habe Germanistik und Anglistik studiert.
Und wollten immer Kritiker, wenn Sie hätten ja auch werden können, wollen Dramaturg am Theater oder...
Nein, definitiv nicht. Eigentlich wollte ich, unter Anführungszeichen, wollte ich Lehrer werden, weil ich mir am Ende der Schule gedacht habe, ich will Germanistik studieren und ich wollte damals auch noch sogenannte, das hieß PPP, also
ja, Philosophie,
Pädagogik, genau.
Ja. Und ein Klassiker.
Und dann hat mir irgendjemand eingeredet, das allein reicht nicht. Dann habe ich Englisch dazu genommen, was ich mir eigentlich gar nicht zugetraut hätte, weil das war das einzige Fach, wo ich einmal einen Fünfer im Halbjahreszeugnis hatte.
Und von dem haben Sie drauf geschlossen, dass das Studium dann auch...
Nein, ich habe mich dann schon verbessert und ich hatte einen sehr guten, einen Englischlehrer, den ich sehr mochte. Und der mir auch das irgendwann gesagt, das Gefühl vermittelt hat, du kannst was.
Wichtig.
Es ist total wichtig. Ja. Und dann haben wir gedacht, was soll ich mit dem schon anfangen, wenn nicht Lehramt? Und außerdem kann ich das besser als die ich gehabt habe oder als die meisten, die ich hatte. Und dann haben wir die Pädagogen das Pädagogikstudium abgewöhnt, weil man gedacht hat, wenn man so unfähig ist, einen Vortrag zu strukturieren, wie Frau Professor Rollett, dann
lebt dann die noch.
Das kann durchaus sein. Die hat halt die pädagogische Psychologie gemacht und die Entwicklungspsychologie und da haben wir gedacht, ich würde es einfach nicht machen. Und dann habe ich auch einmal auf einen Fachdidaktik-Seminar auf der Germanistik, da wurde mitgefilmt und man dachte, dieser Typ, der auftritt, ist motorisch herausgefordert beziehungsweise sonderbegabt. Das braucht kein Schüler. Das halten die Leute nicht aus. Und dann habe ich es bleiben lassen und war dann ein Jahr lang Akademikertraining beim Forum, beim Gerhard Oberschlick und saß dort in der Sauna von Günter Nenning und habe halt vor mich hingewerkelt, was ich wollte.
Aber das heißt, und dann, das ist nämlich interessant, und dann haben Sie diese Leserbriefe geschrieben, die ja auch schon was Kritisches, also der Anspruch war ja auch nicht zu loben, sondern eher zu sagen, das und das.
Also ich habe...
Und dann haben Sie sich gedacht, jetzt wäre ich Kritiker.
Naja, es war so, es gibt etwas, was ich nie realisiert hat oder nie vor, ich wollte definitiv nie Journalist werden.
Aha.
Also es war nie ein Ziel. Ich wollte aber schreiben. Also das hat mir irgendwann einmal, hat mich das irgendwie interessiert.
Wollten Sie selbst Gedichte schreiben zum Beispiel oder?
Damit kam es nicht sehr weit. Da gab es
ein paar. Haben Sie es probiert?
Ja, natürlich. Die ersten Strahlen, die Sonne sendet hernieder auf Wälder, Tal und Flur und von dem hellen Licht geblendet erwacht verschlafene Natur.
Das ist von Ihnen?
Das ist von mir, das habe ich mit
Alter?
Ja, 13, 14, so irgendwas schätze ich mal.
Aber das ist ja vielversprechend, da kann man ja weiter das ausbauen.
Naja, ich bin ein bisschen vorbelastet. Mein Großvater Hans Nüchtern war RAWAG-Direktor und war eine bedeutende Figur des christlichen Ständestaats, Dichter und Lyriker und Romancier. Und es gibt viele böse Stellen oder einige böse Stellen in den Tagebüchern von Robert Musil, wo er sich durch bloßes Zitieren über meinen Großvater mokiert. Und mein Vater, der was anderes studiert hat, Bodenkultur nämlich, der hat immer ein bisschen gelitten darunter, dass er, also das, für den war das sozusagen eine große Figur und der hätte mich auch gern in die Fußstapfen des eigenen Vaters treten sehen und hat das dann halt wahrscheinlich für sich auch so ein bisschen gesehen. Aber ich hab halt so Kurzgeschichten geschrieben oder so ein bisschen was geschrieben oder für Theaterstücke, für Schulschlussaufführungen und solche Sachen.
Und das
Sachen.
Wollten Sie aber nicht weitermachen?
Das hätte ich mir schon eingebildet.
Aber?
Aber ich habe in Wirklichkeit, bin ich dafür nicht begabt. Also ich habe da nie wirklich was Ernsthaftes.
Hat das der Kritiker nüchtern entschieden dann?
Ich bin hineingerutscht ins Zeitungsmachen und zwar wirklich schon mit 13. Also in der dritten Klasse der Schülerzeitung, weil ich irgendwie beteiligt an einer Gründung, einer Klassenzeitung. Die hat sogar dann irgendeinen dritten Preis. Ich habe irgendwie eine Urkunde mit der Unterschrift des damaligen Unterrichtsministers und späteren Kanzlers Sinowatz. Und,
das ist eine schöne Schülerzeitung.
Ja, dritter Preis.
Aber das heißt, die sagen gerade, ich bin ins Zeitungsmachen gerutscht. Ich war 13 Jahre alt. Ist es nicht ein bisschen früh, um sozusagen schon das Schicksal?
So. Aber es gab da halt ein bisschen eine auffällige Kontinuität. Ich habe dann eine Schülerzeitung gemacht. Ich habe beim Verband Sozialist, ich habe auf der Anglistik eine Institutszeitung gegründet. Ich habe beim Verband der sozialistischen Studenten und Studentinnen, wie es jetzt heißt, die Zeitungen gemacht. Ich habe die Fakultätszeitung gemacht. Aber bis ich war beim Forum im Akademikertraining. Und
das heißt, Sie haben immer gerne Zeitung geschrieben?
Ja, ich habe gern geschrieben, ja.
Wahnsinn, das heißt, Sie haben eigentlich, seit Sie 13 sind, haben Sie Zeitung...
ist so.
Das ist aber eine nette Vorstellung, dass Sie das schon so lange machen. Sie sollten es vielleicht jetzt immer dazu sagen. Aha, und dann hat das irgendwie, also Dramatiker zu werden oder so, das war dann irgendwann nicht mehr interessant. Da haben Sie es lieber die anderen niedergemacht.
Ja, also man muss auch dazu sagen...
Weil Ihre Kritiken sind ja nicht sehr, wie soll man sagen, gnädig, freundlich vielleicht. Also ich habe mir ein paar durchgelesen, bevor wir uns getroffen haben, der ganz krassen, wo mir gesagt worden ist...
Was war ganz...
Letzter Schalko zum Beispiel.
Ja, schlimmes Buch in jeder Hinsicht.
Naja, aber dass jemand... Jetzt ist mir das entfallen, originell, wie ein Schüler, der irgendwie auffällig wird oder verhaltensoriginell seine Lehrerin beeindrucken will oder so. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas liest als Autorin, also ich würde Ihnen wahrscheinlich wo auflauern und Ihnen eins auf die Nase geben.
Ja, da,
ist Ihnen das schon mal passiert?
Nein. Der Schalko ist ja auch ein souveräner Typ.
Naja, man kann ja trotzdem sich gekränkt fühlen.
Er wird sich vielleicht auch geärgert haben. Es ist im
Denken Sie das mit manchmal, was Sie da anderen antun?
Das ist ja schon klar, aber ich kann ja jetzt irgendwie, es ist ja meine Aufgabe als Kritiker, wenn man so will, auch ein scharfer Hund zu sein, beziehungsweise präzise zu sein. Ich attackiere die Leute ja nicht persönlich. Ich sage ja nicht irgendwie, der Schalko kann sich nicht anziehen und schaut deppert rein, sondern ich versuche zu argumentieren, warum ich dieses Buch nicht gut finde. Und ich zitiere dann daraus und versuche das irgendwie auch ästhetisch präzise festzumachen.
Aber ist das nicht so ein bisschen auch Ihr Markenzeichen geworden mittlerweile, dass man sagt, na, der Nüchterne schreibt immer so arge Frisse und so? Also mir wurde das ein paar Mal erzählt.
Ich habe nicht dieses Selbstbild, also wenn das die Leute so wahrnehmen, dann kann man sich nicht dagegen wehren. Das ist auch kindisch. Also jetzt lesen Sie zum Beispiel, und Sie werden sich wundern, weil wir das unlängst diskutiert hatten und Sie da nicht einverstanden waren mit meiner Einteilung. Nächste Woche erscheint eine Hymne von mir auf das neue Sargnagelbuch.
Ja, zu Recht. Das ist ein gutes Teil. Nein, da habe ich Ihnen tatsächlich damals einen Text sehr übel genommen, über lange Zeit hinweg, über die sogenannten It-Girls in der Literatur, wo Sie die Stefanie Sargnagel auch darunter gereiht haben, was ich eben überhaupt nicht finde. Also gerade dieser Autorin kann man das ja null unterstellen.
Ja, aber da haben Sie mich falsch verstanden, glaube ich.
Vielleicht Sie auch.
Wen habe ich falsch
verstanden?
Nein,
nicht Sie, sondern die Frau, die Stefanie Sagnang, hat Sie vielleicht auch falsch verstanden.
Mein Punkt, ich weiß nicht, hat sie reagiert?
Nein, ich kann mich nur dunkel erinnern. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich glaube, es war dann schon auf Facebook ein Thema, aber das ist schon so lange her. Ich kann es jetzt nicht sagen.
Ich bin nicht auf Facebook. Ich weiß nur, dass dann irgendwie... Klavinitsch, der damals der Knappe oder der Ritter von Wea Kaiser war, ihr beigesprungen ist, weil ich die Frechheit oder die Kühnheit besaß, Wea Kaiser und Stefanie Sargnagel in einem Atemzug zu nennen, worauf dann Klavinitsch wiederum Stefanie Sargnagel aufs übelste Misogyn beleidigt hat. Mein Punkt war der, es ging um den Bachmann-Preis und die Dynamik beim Bachmann-Preis und dass da ein neuer Typus von Autoren nachgekommen ist. Also sozusagen Schriftstellerinnen, die jetzt nicht irgendwie, wenn ich es jetzt ein bisschen patzig sage, irgendwas im Mädchenzimmer vor sich hinschreiben.
Ja, aber wer macht denn das noch?
Erinnern
also
Sie
außer
sich,
man ist irgendwie ein Adelsspross.
Nein, aber es gab doch dieses, ist nicht mein Vokabular, aber dieses sogenannte Fräuleinwunder,
genau.
Und da gab es dann also halt so Figuren wie Bettina Galvani, genau. Und Zoe Jenny. Und das waren halt irgendwie super sensible
Melancholia, ganz ein
junge Frauen, die quasi aus dem Nichts kamen mit ihrem Debüt, zum Teil dann auch wieder verschwunden sind, während die da irgendwie beklommen auf der Bühne saßen, während heutzutage eine Generation von Autorinnen und Autoren am Ruder ist oder das einfach dazugehört, dass man sich medial präsentieren kann, dass man lesen kann, dass man eine Performance abliefert, dass man vielleicht auch schon von Facebook, von Blogs her oder aus den Medien bekannt ist.
Aber der
das
Punkt
war mein
ist,
Punkt.
Ja, aber naja, dann habe ich Sie offenbar wirklich falsch verstanden. Vielleicht lag es auch am Ausdruck. Aber ist es nicht ein bisschen so, dass dieser Vorwurf, deshalb finde ich, so ungeheuerlich ist, oh Gott. Sie wissen schon, wenn mich eine Wespe sticht, bin ich tot. Also so wie echt tot.
Ich hole sofort die Rettung.
Nein, ich habe so ein Mittel mit.
Wo haben Sie es, dass ich es finde?
Das müsste ich noch zusammenkriegen, aber es ist wirklich gefährlich. Ich passe auf, das wäre doch dann der krönende Schluss unseres Interviews.
Nicht nach Diktat verreist, sondern nach Interview verstorben. Ganz schlimm, nein, das wollen wir nicht.
Das wäre auch vielleicht für Sie traumatisierend.
Nein, wir wollen das nicht haben.
Eigentlich nicht, weil man,
nein,
was macht man dann?
Natürlich,
man ruft die Rettung und dann sagt man, sie ist gestorben. Es ist jetzt nicht so, dass Sie mich so lange kennen. Also es ist natürlich immer traurig, wenn jemand stirbt.
Können Sie das vielleicht das Thema wechseln?
Naja, aber es ist ja nicht so schlimm. Na gut, weg vom Tod. Genau, zurück zu dieser Kolumne. Was diesen Vorwurf deshalb so, was ich an dem Vorwurf so perfide fand, nämlich
es
wirklich,
war ja kein Vorwurf.
Ich fand das die ganze Kolumne wirklich schrecklich. Ich habe mich sehr geärgert über Sie damals. Was ich daran so geradezu gemein fand, war der Punkt, dass es ja auch nicht nur verlangt wird, sondern dass ja auch Autorinnen, die das verweigern, teilweise ja, was sollen die machen, wenn sie vor sich hinschreiben? Also ich glaube, dass das sozusagen ja fast verlangt
wird. Die Missverstände hören überhaupt nicht
offenbar.
Auf. Ist ja nicht etwas, was ich verlange. Das ist sozusagen eine aufmerksamkeitsökonomische Tatsache.
Na, was glauben Sie, wie würde sich die Christina Lavant, Sie haben mal gesagt, Sie schätzen
ja,
sie sehr,
schätze ich sehr,
eine meiner Lieblingsautorinnen, wie würde die sich heute mit ihrer Wesensart schlagen im Literaturbetrieb? Jetzt ganz ehrlich, werfen wir einen Blick drauf jetzt im Jahr 2020, sagen, so wie würde es der Lavant gehen mit...
Die würde ganz gewiss nicht übersehen werden. Die wäre als die große Schriftstellerin anerkannt, die sie ist. Es ist ja auch so, ich kann mit der wenig anfangen, aber es ist ja auch Friederike Mayröcker jetzt niemand, der irgendwie es gibt niemand, der so schrecklich liest wie Friederike Mayröcker. Narkoleptische Anfälle. Aber,
jetzt wird das Interview wirklich gefährlich für
aber,
Sie. Langsam.
Ja, das ist halt,
also das ist eine der, ich,
ja,
jetzt eine
aber,
der
das,
großartigsten Autorinnen. Ich hätte meine Teenagerzeit nicht überlebt ohne Friederike
Mayröcker. Aber sehen Sie, es ist ohne dass die jetzt irgendwie eine mediale Performance runterreißt oder sich auf Facebook wichtig machen muss, wird auch ihr 124. Buch wahrgenommen und besprochen.
Das Neue ist aber wirklich großartig. Haben Sie es gelesen?
Nein, ich überlasse das gern der Kollegin Striegel.
Sind Sie kein Friederike Mayröcker-Fan?
Ist das nicht rausgekommen?
Das ist schrecklich. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Gespräch mit Ihnen noch weiterführen soll.
Sie müssen das aushalten.
Nein,
oder?
Es ist schwer aushalten.
Sie können es natürlich abbrechen und sagen, während des Interviews ist mir der Gesprächspartner so derartig widerlich geworden, dass ich mit dem nichts mehr zu tun haben will.
Aber es ist wirklich, also für mich ist das eine der ganz
ich
wichtigen...
Ich will Sie dann auch nicht ausreden.
Gar nicht, es geht gar nicht um Überhöhung. Eine ganz große hat immer so etwas Überhöhendes. Die Kim Gordon, die Sie hoffentlich natürlich kennen werden, Sängerin der ehemaligen Sonic Youth, hat mal was sehr Schlaues gesagt über Menschen, die zu ihr kommen und sagen, sie sind eine ganz Große, oder ich finde ihre Lieder ganz toll, die Band so toll. Und zwar hat sie irgendwann bemerkt, sie hat da ganz viel drüber nachgedacht, dass das eine unglaubliche Machtfrage ist und eine Selbsterhöhung. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich finde das, was Sie machen, ganz großartig, dieses Buch ganz großartig, sage ich ja gleichzeitig, ja, und ich bin derjenige, der das, genau, beurteilt. Ja. Ja. Und sie hat dann irgendwann gesagt, sie hat den Menschen wirklich, sie hat sie unterbrochen, sagt, ich möchte das eigentlich nicht hören, ja, danke. Aber Kim Gordon-Fan schon hoffentlich.
Ich habe eine Zeit lang Sonic Youth gehört und fand sie auch toll. Als Stimme, was ich, ich weiß, ich kann bei Ihnen wahrscheinlich überhaupt nicht punkten, weil ich irgendwo auf das falsche Zeugs stehe. Wir können uns jetzt über West Coast Saxophonisten unterhalten, da werden Sie wahrscheinlich ein bisschen aussteigen.
Ja, werde ich sehr aussteigen sogar. Aber das klingt auch so hermetisch, West Coast Saxophonisten.
Ja, das ist.
Wie viele Menschen gibt es in Österreich, die da Kompetenz haben, würden Sie sagen?
Ich kenne zwei.
Naja, das heißt.
Na, da gibt es schon ein paar Dutzend oder ein paar Hundert.
Aber zurück zum Kritiker-Dasein und zu den Verrissen. Da möchte ich Sie noch kurz etwas fragen, nicht so leicht von der Angel lassen. Und zwar, diese Verrisse, die Sie schreiben, sind ja wirklich nicht sehr freundlich, finde ich. Ja, also ich finde auch.
Haben Sie schon mal einen freundlichen Verriss?
Ja, finde ich schon. Ich finde, man kann ihn respektvoll formulieren, auch so, ohne dass man zum Beispiel verhaltensauffälliger Schüler, also das ist ja, das kann man ja auch auslassen, ne? Das kann man auch anders formulieren.
Wen habe ich so genannt?
Den David Schalko. Mir fällt nur dieser Text ein. Ich habe andere Texte auch von Ihnen gelesen, wo ich mir gedacht habe, das geht schon sehr stark in die.
Ganz witzig.
Naja, es finden Sie vielleicht witzig, weil Sie, aber das für den Autor
kein,
vielleicht
kein
anders.
Kein Schriftsteller auf der Welt findet es witzig, wenn er verrissen wird. Ja, und ja, jeder will lieber doof gelobt werden als klug verrissen, das ist ja klar.
Ach so, nein, das weiß ich gar nicht.
Doch,
das
ich weiß es. Nein, ich kenne ziemlich viel Schriftsteller.
Ja, okay, also, aber haben Sie eigentlich schon jemals eine, also Sie haben noch nie eine auf die Nase gekriegt oder so, nein?
Nicht nur von Schulkollegen, also.
Aber nicht wegen Ihrer Verrisse?
Nein, es wird mir dann eventuell gesagt, also es sagt dann, was weiß ich, Gerhard Roth, na bitte jemand anderen für die Moderation oder. Wir stehen beieinander vom Literaturhaus und man ist am Aufbruch ins Wirtshaus und zufällig steht damals der damals noch ziemlich junge
Daniel Kehlmann.
Daniel Kehlmann, danke, dabei, der jetzt sozusagen der
ein Superstar ist,
der damals noch nicht der Vermessung der Welt Kehlmann war, sondern glaube ich, es war, wie heißt das, Malers Zeit oder irgendwie sein dritter Roman. Und dann hat er gesagt, und er hat sich dann sichtlich bemüßigt gefühlt, das jetzt mir irgendwie auch mitzuteilen. Er hat gesagt, Sie haben einen kleinen, bösen Verriss geschrieben, worauf ich gesagt habe, ja, ich weiß. Oder ihr habt.
Also Sie sagen da nicht, so, ach so, das tut mir leid, wenn ich.
Nein, warum soll es mir leid tun? Ich bin ja bei Sinnen. Ich schreibe es ja nicht unter Drogen. Oder.
Ja,
oder
ja, also
ich meine, es gibt schon, es mag irgendwie. Also Dinge, die mir leid tun oder die mir peinlich sind, werden sich schon auch finden. Und ich habe irgendwie, also eins der peinlichsten Erlebnisse meines Lebens war, dass ich einmal irgendwie in einer Kolumne geschrieben hat, also mein Installateur irgendwie, der lässt sich die Eier vergolden für das, was er mir da aus der Hand nimmt, quasi. Und dann ruft mich der an und sagt irgendwie, Herr Nüchtern, haben wir ein Problem.
Also, da sehen Sie, dass der Installateur vielleicht weniger Humor hat.
Nein, ich hätte, also wenn, an seiner Stelle hätte ich mir auch irgendwie wahrscheinlich die Heizung aus der Wand gerissen. Ich habe natürlich never ever damit gerechnet, dass der das liest.
Na, schauen Sie.
Es war aber so, dass offensichtlich die Zeitung in der Konditorei, und der war im gleichen Haus wie ich, in der Konditorei vis-à-vis lag der Falter auf. Irgendjemand hat dann gelesen und hat gesagt, das bist doch du.
Na.
Worauf mich der angerufen hat. Der war nicht einmal besonders zornig, aber es war mir sehr unangenehm.
Aber was jetzt diese Verrisse betrifft, es wird es ja oft, das wollte ich Sie fragen, es wird es ja oft, auch in mehr oder weniger geglückten Versuchen, die Politik so, dass man quasi auch sagt, ja, wir müssen jetzt Politik kritisieren wie Literatur oder wie Kunst. Ja, also dann gibt es dann, manchmal versucht man dann so zusätzlich zu Diskussionen, jetzt sind wieder Wahlen und so, dass man quasi der Kritiker einlädt und sagt so, also wie so. Finden Sie die Performance? So, haben Sie, also das werden Sie ja schon gesehen haben, ne? Also dass man halt so politische Dinge so kritisiert wie Kunstwerker zum Beispiel, dass man sagt, ja, das
halte ich für vollkommenen Quatsch. Und mir geht das auch wahnsinnig auf den Sender. Ja? Also wenn dann irgendwie diese ganzen Expertenrunden dann zusammensitzen und dann sich nicht über den Inhalt unterhalten, sondern irgendwie über die Performance oder womöglich, ob die falsche Frisur hat. Das finde ich wirklich despektierlich. Oder also
in der Politik jetzt.
Ja, oder auch irgendwie, also das zum Beispiel, was irgendwie, dass man das Aussehen oder das Auftreten, die Rhetorik und die Kleidung von Politikerinnen bespricht. Bei Männern, die kennen, wie die Knackwurst daherkommen, ist es vollkommen wurscht. Ja? Also niemand wird sagen, der Ludwig zieht sich aber scheiße an und außerdem ist der Zblat. Ja? Aber man kann das, bei Frauen kann man das jederzeit haben. Ja? Also ich finde.
Und dass das aber immer wieder noch wieder also perpetuiert wird, dass das immer wiederholt wird, dass jeder da wieder mitmacht, das ist dann die nächste.
Und diese, also diese perverse Lust dann quasi auch. Wenn man so wie jemanden, der eh schon am Boden liegt, noch ins Knack reinzusteigen und dann irgendwie sagen, ja, und Frau Randy Wagner ist vor einem schlecht ausgeleuchteten Hintergrund gestanden und das wirft jetzt ein schlechtes Licht auf Sie, das ist so doof.
Also wenn ich Sie fragen darf, wenn Sie das vergleichen, was Sie jetzt geschildert haben oder was Sie oft lesen über Politikberichterstattung, wenn sie so kritisch wird, mit Literaturkritik, finden Sie dann Ersteres brutaler? Also ist es
naja, was ist das Erste?
Ja, die Politik. Ist es da brutaler?
Also natürlich ist die Politik, wie soll man sagen, es ist ein anderes Spiel. Ne? Und jeder, der in die Politik, im Grunde genommen kann man sagen, man weiß, worauf man sich einlässt. Ne? Ich wäre viel zu filigran für Politik. Ich würde das alles wahnsinnig persönlich nehmen. Und auch diesen ganzen Tort, den man sich antun muss, alles, was damit einhergeht, Hände schütteln oder, also mein absoluter Horror für Politiker ist, diese riesengroßen Schecks in die Kamera halten müssen, wo dann irgendwie jemand 10.000 Euro bekommt und man hat dann irgendein XXXL Large. Also was ist ein blöden, was man schon allein für blöde Fotos von sich machen lassen muss. Es ist schon klar und ich verstehe ja jeden Schriftsteller, die reagieren natürlich auch wie die Mimosen, weil es ein einsames Geschäft ist. Ja. Man sitzt da jetzt irgendwie.
Also ich finde nicht, dass sie wie die Mimosen reagieren, wenn sie auf die Frage jetzt schon wiederholt sagen, sie haben noch nie erlebt, dass ihnen jemand Gewalt antut.
Ja,
oder
Mimosen sind ja nicht gewalttätig.
Nein, aber.
Das sind ja keine Killerkraken.
Ich finde nicht, dass sie reagieren wie die Mimosen, wenn sie auch nicht beschimpft werden offenbar, sondern die das eh hinnehmen.
Also es hat mir, und ich weiß jetzt nicht, mir ist hinterbracht worden, seinerzeit hab ich einen dieser antiken Romane von Michael Köhlmeier verrissen, Kalypso. Und Michael Köhlmeier war irgendwie damals mit seiner Landsfrau Doris Knecht gut oder befreundet und die haben sich getroffen. Und Doris Knecht hat mir ausgerichtet, du bist knapp an der Watschen vorbeigegangen.
Also doch.
Jetzt weiß ich aber nicht, ob das sozusagen ein wirklich so riecht er aus oder ob sie da was weitergegeben hat. Was.
Aber welche Rolle, also würde Sie interessieren, Politikberichterstatter zu werden?
Ich hasse es.
Also das zu kritisch, also dort
nein,
kritisch?
Nein, ich lasse mich schon auch drauf ein, aber ich würde sehr, sehr ungern Innenpolitikredakteur sein. Ich finde das nicht so wahnsinnig spannend. Ich finde zum Beispiel diese Situation so fruchtlos und da bin ich sehr froh, dass ich im Feuilleton bin. Zum Beispiel Politikerinterviews. Politikerinterviews basieren doch in der Regel darauf, dass man den Leuten irgendwas rausreißen möchte, dass die aber gar nicht sagen wollen. Ja? Und das ist eine sehr frustrierende Situation und man hält sich da im Übrigen auch immer zu Unrecht für klüger. Also man glaubt, man kann die Papiere und es funktioniert eh nicht. Und diese Null-Antworten sind ein Witz und frustrierend. Und, oder man wird im schlimmsten Falle als Journalist auch vorgeführt, dass man sich auch nicht gut genug auskennt. Während das im Kulturbereich, wenn ich mit jemandem spreche, ist eigentlich für mich eine Voraussetzung, dass ich das jetzt interessant finde, was der gemacht hat. Ich würde jetzt kein Gespräch mit dem Schalker machen, sagen, was hast du da zusammengeschrieben, was hast du dabei gedacht? Das würde ich nicht machen.
Weil Sie sagen, dass es so fruchtlos ist, gibt es denn im österreichischen Feuilleton genug politische Debatte? Findet das überhaupt statt?
Ja, wir versuchen das schon und es ist mir im Übrigen ehrlich gesagt auch egal, wo die stattfindet. Ja. Also, wenn das diskursive Niveau passt, dann ist mir ja das Ressort egal, in dem das stattfindet. Ne. Das ist eine Debatte, in der es um Standpunkte geht und um Positionen und die jetzt nicht nur an Personen sich festmacht, ist in Ordnung.
Wie ist denn Ihr Befund der Debattenkultur hierzulande? Das wird ja ganz gern immer wieder verhandelt, ja, die Debattenkultur, eben in der Politik spiegelt sich das dann, die ist ja, ganz gut, schlecht.
Natürlich ist das desaströs, aber das ist ja jetzt kein österreichisches Phänomen. Nicht? Also die vollkommene Destruierung eines vernunftgeleiteten Diskurses, in dem Argumente zählen, in dem man einfach losgrunzt Fake News, das sozusagen ruiniert ja alles, was seit dem 18. Jahrhundert irgendwie installiert und aufgebaut und erreicht wurde.
Ja. Sagen Sie, das ist international nicht so wahnsinnig glückselig? Bleiben wir doch in Österreich.
Ich kann mich an wenig erinnern, was mich politisch so bedrückt hat, wie dieser Bundespräsidentschaftswahlkampf, der letzte, also zwischen Hofer und Van der Bellen. Weil man gedacht hat, okay, dieses Land ist quasi so in etwa 50-50 gespalten, ja, und diese zwei Lager, wenn man es jetzt einmal so nennen möchte, die können miteinander eigentlich überhaupt nicht. Die würden am liebsten die anderen des Landes verweisen. Ja.
War Ihr Eindruck?
Das war mein Eindruck, ja.
So massiv doch.
Und das hat so einen leichten Hauch, sowas wie kalter Bürgerkrieg. Man kommt da irgendwie nicht mehr ins Gespräch miteinander. Und das ist ja dieses viel zitierte Beispiel der sogenannten Bubbles.
Aber das ist interessant, dass Sie das sagen. Das wollte ich gerade erwähnen, die Bubbles. Ich habe unlängst einen Befund, den man vielleicht da auch gleich einwerfen kann und Sie fragen, was Sie davon halten. Und zwar gehört zu diesen Spaltungstendenzen, und zwar hat jemand, das war sehr salopp, aber ich fand das nicht uninteressant, gemeint, also wir hatten ja früher keine Spartenkanäle und wir hatten auch nicht so viel Spartenmedien, bei weitem nicht. Ja, jeder von uns hat dann irgendwie um 15 Uhr auf Ö3 die Musicbox gehört und die Residence. Ja, war halt so. Und das war interessant, weil sonst hätten wir die Residence vielleicht nie kennengelernt. Und dann hat diese Person gemeint, ja, das hat schon auch viel mit diesen Spaltungstendenzen zu tun, dass wir uns alle unsere Kanäle so aussuchen können, dass eben niemand mehr überrascht wird mit etwas, mit dem man nicht gerechnet hätte, das er nicht kannte und das er nicht schon vorher gut fand.
Naja,
Menschen, denen das gefallen hat, kauften auch.
Ja, ja? Aber ich finde, das stimmt schon. Aber man braucht diesen Algorithmus irgendwie nicht dämonisieren, weil der stimmt ja auch, nicht? Und der stimmt, weil man selber so ein eingeschränktes Verhalten hat und hat immer nur im selben Becken schwimmt, ja. Also und ich hab schon auch über diesen Algorithmus Dinge gefunden, die mir angeboten wurden, die mir gefallen haben. Warum auch nicht?
Aber nutzen Sie soziale Medien, also Social Media?
Nein, ich twittere, ohne jemanden zu folgen. Und ich twittere auch nur, also ich folge einem Freund, der circa einmal im Quartal einen Tweet absetzt, weil mir das einfach auch zu aufwendig ist. Und ich twittere einmal die Woche irgendwie ein Vogel- oder ein Wolkenfoto und freue mich, wenn ich 15 Likes bekomme.
Das ist so. Aber das heißt, Twitter ist eher ein Kunstprojekt sozusagen?
Nein, gar kein Kunstprojekt. Es ist ja auch ganz, ganz hübsch. Es ist ja auch für mich dann so ein bisschen ein Tagebuch über die Jahre. Ich kann dann nachschauen, was habe ich jetzt dort, da, wann war ich dort und dort. Es gibt
aber
genug.
Ja, nüchtern, entschuldigen Sie, aber wenn ich das zusammenfassen darf. Das heißt, Sie sind auf Social Media interagieren aber mit niemandem und sehen es selbst als etwas, wo sie sagen, wo war ich vor einem Jahr?
Nein, ich schaue mir das in Wirklichkeit nicht an und die Interaktion findet statt, weil ich dann schon auch irgendwie Rückmeldungen gebe. Ich wäre auch manchmal auf irgendwas aufmerksam gemacht und oder dass jemand, der mir folgt und sagt irgendwie, was ist jetzt los? Ich bin jetzt rausgegangen und auf einmal sind die Mauersegler, höre ich den nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, hat vollkommen recht, die sind jetzt ganz offensichtlich schon abgeflogen. Ja? Also und habe es dann beobachtet und gesagt, stimmt, also sie sind wirklich weg. Oder irgendjemand sagt, ja, das ist jetzt falsch identifiziert oder ich habe noch nie einen Steinschmetzer gesehen und solche Dinge.
Also sie interagieren doch.
Ja, also nur ich.
Vielleicht
ich,
analog.
Ich spiele halt dieses, was halt Twitter irgendwie auch immer ein bisschen ist. Ich mag dich, also mag mich auch. Ich habe so und so viel Follower und dieses ein bisschen gegenseitig Bauchpinseln, das lasse ich halt irgendwie aus. Aber
ist Ihnen das als Haltung suspekt?
Ja, also man kann das ja alles betreiben. Also ich finde es halt irgendwie, es ist mir als Haltung, also ich habe da ein Distanzbedürfnis. Ja. Also dieser Satz vom Georg Ringsgwandl, du bist mit der Welt vernetzt, doch der Welt ist das egal, das finde ich irgendwie nachvollziehbar.
Nein, aber wenn wir schon bei der Debattenkultur sind, bei der Kritik daran, was könnte man denn tun, um sie zu verbessern, Herr Nüchtern? Man muss ja auch mal konstruktive Vorschläge haben.
Ja, ich halte mich doch dran. Ich versuche das irgendwie so differenziert und subtil wie möglich irgendwie meine Argumente vorzubringen, sozusagen nicht direkt auf den Mann oder die Frau zu gehen. Also ich finde wirklich irgendwie, also man muss einfach, und das ist jetzt zum Beispiel wirklich ein Problem der Linken, man sollte aufhören, die Leute ständig zu beschämen. Ja. Es gab von diesen, in dieser Dokumentation, ich glaube, die hieß Mind the Gap oder so ähnlich, da gab es einen holländischen Politikwissenschaftler oder ich kann jetzt den Namen leider nicht drauf. Van Rompuy oder so irgendwie, so ähnlich. Also das müssen Sie, vielleicht können Sie das dann recherchieren. Jedenfalls, der hat ein Buch auch geschrieben, wo er gesagt hat, es wäre eigentlich ganz vernünftig, irgendwie Leute nach dem Zufallsprinzip in die Parlamente zu setzen und nicht durch Wahlentscheidungen.
Ah ja, das, genau, ja.
Und der hat gesagt...
Was halten Sie von diesem Zugang?
Das finde ich interessant. Das finde ich echt interessant. Und der hat in diesem Film hat er gesagt, also wenn Sie aus einem Populisten, einen Faschisten machen wollen, dann sagen Sie ihm, dass er das Falsche redet, dass er das Falsche denkt, dass er das Falsche fühlt und dass er keine Legitimation hat für diese Gefühle.
Also das war eine krude These, finden Sie nicht?
Also, ich kann ein Buch, ich habe es auch nicht ganz gelesen, aber hochinteressant, von Ali Russell Hochschild, das heißt Strangers in their Own Land, Fremd im eigenen Land oder Fremd im, und die hat sie irgendwie angeschaut und das war noch vor der Trump-Wahl, die ist eine linke Harvard-Soziologin und hat gesagt, irgendwie, ich würde es aber jetzt wissen und ich fordere jetzt irgendwie, ich begebe mich jetzt über Jahre hinweg in die ich glaube es war Louisiana, also wo sozusagen die Tea Party ihre Basis hat.
Ja? Genau.
Und findet dort irgendwie total nette, hilfsbereite, caring people, die halt diese Ansichten vertreten und diese deswegen vertreten, weil sie einfach angespeist sind davon, dass man sie irgendwie da ständig als Rednecks runtermacht und Leute die denken, gut, der Trump, die dauernd gemaßregelt werden und die unter anderem den Trump wählen, weil er sagt, natürlich ist es ein Irrtum, aber irgendwie der wird auch ständig, den wird denn dann diese scheiß liberalen Eliten auch ständig vorwerfen, dass er sich schlecht benimmt, der ist einer von uns.
Also der Ansatz ist mir deshalb sehr vertraut, weil ich in Heiderkärnten meine Jugend verbracht habe. Und das war sehr oft die Argumentation, die man zu hören bekommen hat von ja damals durchaus Nachbarn oder Bekannten, die plötzlich Haider wählen. Und es war dann immer wieder, ja, aber weil ihr alle sagt, wir sind ja Nazis, wenn wir den Haider wählen, dabei ist es nur so, dass wir mit dem Proporz nicht mehr einverstanden sind, mit Rot-Schwarz und so. Und da habe ich mir damals schon gedacht, da war ich vielleicht, weiß nicht, 15, 16 Jahre alt, na naja, aber ist das nicht auch ein bisschen sehr stark die Verantwortung für das abgeben, was man tut? Also wenn ich jetzt immer mit der Kränkung argumentiere, und das ist auch immer mein Problem bei den Trump-Wählerinnen und Wählern, oder ja, kann man auch, kann man sehr vieles umlegen, kann man, gibt wahrscheinlich, wird auch Leute geben, die die AfD wählen im ehemaligen Osten und die genauso argumentieren und sagen, ja, wir sind gekränkt, wir werden übersehen, aber kann man, ist das dann nicht so,
nein, dass natürlich ist
man
es
die Verantwortung so, abgibt?
Da gebe ich Ihnen schon recht, nicht? Nur dieses Spiel spielt, wird keineswegs nur von den Rechten und von den Trump-Anhängern gespielt. Dieses Spiel wird auch von den identitätspolitisch fixierten Linken gespielt, so quasi. Wir sind gekränkt und wir müssen da anders vorkommen und dass man darf uns irgendwie so nicht behandeln. Also die Kränkung ist ja irgendwie die stärkste Währung, die es momentan politisch überhaupt gibt. Sobald sich jemand irgendwie gekränkt fühlt, kann man auch nicht mehr dagegen argumentieren.
Also ist das neu? Haben Sie den Eindruck, Sie beobachten?
Das finde ich schon irgendwie ein bisschen neu. Fand ich zum Beispiel lustig. Nicht? Also ich habe jetzt unlängst mit dem Gerhard Bolt telefoniert, ein Interview, wo wir auch darüber gesprochen haben, ob die Leute einfach mimosenartiger oder einfach sozusagen verletzlicher wären und auch einfach keine Lust mehr entwickeln an polemischen Auseinandersetzungen. Und er hat dann gesagt, ja, die Leute haben sich früher einfach für das Schimpfen und fürs Fluchen einfach mehr Zeit genommen. Das war irgendwie noch eine kreative Leistung und wurde auch als solche gewürdigt. Ja.
Also ich habe den Eindruck, dass, also wenn Sie das zitieren, dass es sehr stark, dass da etwas außer Acht gelassen wird, nämlich das Thema Macht und die Machtposition, ja, von jemandem. Es ist nicht auch immer eine Frage, aus welcher Position, sicher, heraus ich so einen Befund mache. Also,
klar.
Wie sehr reflektieren Sie denn Ihr Machtverhältnis, also Ihre Machtposition? Sie sind ein Kritiker in Österreich, der ja doch immer wieder auf Klappentexten zitiert wird. Also es wird die Verlage ja wohl auch interessieren, was Sie schreiben.
Ich kenne, glaube ich, nur einen.
Man liest oft bei Aussendungen Klaus Nüchtern, Falter, ja schon, das ist, ja, also das muss man, nein, jetzt auch
ich
nicht.
Es ist nicht kokett, ich kriege das.
Ich sagen.
Nein,
ja,
es ist wirklich nicht kokett, ich kriege das. Also ich war mit einem sehr, übrigens sehr, das hat mich gefreut, aber er war vollkommen nichtssagender Satz auf der Taschenbuchausgabe von Turgenjevs Söhne und Väter. Aber.
Reflektieren Sie diese Position und zu welchen Schlüssen kommen Sie da?
Worin besteht denn meine Macht? Ich kann zum Beispiel niemandem einen Job geben. Ja? Ich kann auch niemandes Existenz vernichten. Ich würde sagen, ich habe vielleicht als Kritiker einen gewissen Einfluss und ein Standing, dass man vielleicht sagt, okay, das, was der sagt, ist schlüssig, dem glaube ich das. Dem glaube ich das vielleicht mehr. Und ich kann ja nur irgendwie diese Position nur halten, wenn ich dieses Vertrauen bestätige und dann mit meinen Urteilen nicht erratisch bin. Und sagt, okay, der ist scharf, aber es ist argumentiert, ja. Und es gibt ja auch diese Figuren nicht mehr, es stellt sich niemand an und es gibt sie auch nicht mehr, der sogenannte Großkritiker. Ich habe nie die Ambition gehabt, einer zu sein und ich bin es auch nicht, weil einfach sich die Kanäle vervielfältigt haben. Also die Reichranitzkis oder die gibt es halt einfach
nicht
mehr.
Aber ist das nicht auch gut, dass diese...
Natürlich ist das auch gut, klar.
Diese Deutungshoheit.
Ja, sowieso. Ich bin da irgendwie auch in keiner Weise gierig und ich will mich auch nicht durchsetzen. Ja? Ich finde das auch kindisch, die Vorstellung. Also es ist schön, wenn jemand auf einen hört. Ja? Und wenn jemand sagt, okay, du hast das jetzt so und so besprochen, ich werde es nicht kaufen, weil mir leuchtet das ein, ist mir das auch recht. Wenn man denkt, der oder diejenige hat sich jetzt irgendwie ein paar fade Stunden erspart oder so. Aber ich kann jetzt meine Urteile irgendwie nicht runterdimmen oder milder machen oder sagen, ja, ich bin jetzt ein bisschen einflussreicher. Ich glaube, ich würde das auch nicht überschätzen. Niemand kann ein Buch machen oder vernichten. Das Einzige, was mich freut, ist, wenn man irgendwann mal lang genug für irgendwas getrommelt hat, dass man dem zu einer gewissen Bekanntheit verhilft oder irgendwie sagt, du, ich habe mir das jetzt Angst. Es ist aber wirklich super, super selten. Also wenn mich jemand, wenn mich drei Leute darauf ansprechen, gesagt, du hast das Buch gelobt und auf das hinauf haben wir es gekauft, ist das schon super, super auffällig.
Ah. Also aber vielleicht sagen sie es ihnen nicht, ne? Die Mehrheit.
Ja, ich kann jetzt in die Buchhändlerin sagen, okay, das war eine tolle Besprechung im Falter und jetzt haben es 10 Leute irgendwie mehr gekauft, ist das normale gekauft. Also es gibt irgendwie also nachweisliche Erfolge. Also das Erfolg, meine erfolgreichste Rezension ever auf dem Level war ein Sachbuch und das war Helen MacDonald, Harvey Habicht. Da geht es um Falknerei mit Habichten. Und ich wusste das, hatte das schon auf Englisch gelesen und das hat mir mein Freund und Kollege Klaus Daschwer, der Wissenschaftsjournalist beim Standard ist mittlerweile, auf das hingewiesen und ich fand es super. Und dann habe ich meine Kollegen gepeinigt, weil das wird ja dann schon ein bisschen so, als ich kultiviere das auch und es wird auch so wahrgenommen, sagt, du mit deiner Vogelschrulle. Und ich gesagt, ich will darüber den Aufmacher, den Kultur im Feuilleton Aufmacher schreiben. Ich will damit da zwei Seiten mit dem füllen. Und dann haben sie irgendwie ein bisschen ratloses oder skeptisches Köpfe wiegen und man ließ mich gewähren. Und ich habe noch nie so viele Rückmeldungen bekommen, irgendwie wie auf dieser innerhalb einer Woche Freunde, Bekannte. Meine Frau hat mir es geschenkt, ich kaufe es sofort, das ist das Buch für mich. Und die schönste Begegnung war dann die am Kamillitermarkt. Sie kennen ihn eh, der Mann, der den Fisch verkauft. Unsere Bekanntschaft rührt daher, dass er hatte immer interessante Bücher dort liegen, immer Englisches. Und eines Tages eben Ages for Hawk von der Helen MacDonald. Und dann habe ich gesagt, da haben Sie jetzt aber eine schöne, interessante Lektüre vor sich. Und er hat gesagt, ja, wenn Sie schon so toll drüber schreiben, haben wir gedacht, ich muss mir das kaufen. Und seitdem, ich bin Fischallergiker, seitdem bin ich mit ihm befreundet und er schenkt mir einen Fisch für meine Frau.
Das ist aber eine nette Geschichte.
Und mein anderer, da habe ich jetzt wirklich mal, glaube ich, wirklich Anteil daran. Es gibt den holländischen Schriftsteller AFT van der Heyden. Und er hat ein Konvolut geschrieben, oder einen Romanzyklus, der heißt Die zahnlose Zeit. Da geht es irgendwie um die Hausbesetzerszene in Amsterdam und Punk und Drogen und so weiter und so fort. Das habe ich fast, das sind so 3.500 Seiten und ich habe die fast vollständig gelesen, das meiste davon. Und für den habe ich über die Jahre immer wieder so getrommelt und hatte ihn dann auch einmal nach langem auch getroffen und er hat mir dann aus meiner Rezension zitiert, was ich über ihn geschrieben habe. Und so, das war sehr lustig. Und dann hat meine Frau einmal irgendeiner von diesen Romanen im Zug gelesen. Ich war gerade im Speisewaggon und mit meiner Tochter und war deswegen auch nicht selbst live Zeuge dieser Szene, aber sie wurde mir glaubhaft nacherzählt, nämlich dass der Mann, der im gleichen Abteil saß wie meine Frau, sie dann gefragt hat, und ist es wirklich so gut, wie im Falter immer steht? Und das sind dann so die kleinen,
aber feinen... Aber freuen Sie sich
dann da freue ich mich natürlich wie ein Schneekönig.
Jetzt müssen wir zu einem Schluss kommen, jetzt habe ich gerade überlegt, wie wir das am besten tun. Wenn wir gerade bei Privilegien waren und bei Machtpositionen...
Also klar, also man muss halt schon irgendwie dann in die Leute, also natürlich im Kopf, da gebe ich Ihnen völlig recht, irgendwie in den Schädel kriegen, wie privilegiert man selber ist und muss sich dann bestimmte Gekränktheiten dann auch versagen und abtrainieren. Ja? Man muss halt drauf schauen, dass man kein unleidlicher Arsch wird, ja.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, das für uns alle gilt. Danke, Herr Nüchtern, für das Gespräch. Ja, gut, auf Wiedersehen.
Wiederschauen, wieder.
Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes 5 Sterne gibt. Für heute bedankt sich Barbara Kaufmann fürs Zuhören.
Missing Link.